IMC Science Dialogue, der Podcast der IMC FH Krems.
Hallo und herzlich willkommen bei IMC Science Dialogue, dem Podcast der IMC FH Krems. Mein Name ist Christina Paul und ich darf für IMC Science Dialogue Lehrende, Alumni sowie Forscherinnen und Forscher der IMC FH Krems und ihre vielfältigen Tätigkeiten vorstellen. Ich freue mich sehr, meinen heutigen Podcast-Gast begrüßen zu dürfen, nämlich Markus Goller, Studiengangsleiter vom Bachelorstudiengang Gesundheits- und Krankenpflege und Lektor im Studiengang Musiktherapie. Hallo und herzlich willkommen und danke für die Zeit.
Hallo.
Du bist seit etwas mehr als einem Jahr Studiengangsleiter für Gesundheits- und Krankenpflege an der IMC FH Krems. Bevor wir aber genau auf deine Tätigkeit als Studiengangsleiter und deinen Studiengang eingehen, würde mich interessieren, wann dein Interesse für den Bereich Gesundheits- und Krankenpflege entstanden ist.
Der hat sich eigentlich systematisch entwickelt. Also ich wollte schon immer etwas mit Menschen machen, bin dann erst einmal Verkäufer und Einzelhandelskaufmann geworden, bin aber schon abends in die Diskothek U4 als DJ gegangen, um aufzulegen und war da jahrelang tätig. Aber das war nie was, was irgendwie einen positiven Outcome hatte. Und da dachte ich mir, Pflege, Gesundheitswesen, Medizin, das können schon was für mich sein.
Und warum hast du dich dann schlussendlich für diesen Bereich entschieden und wie war dann dein Werdegang, also diesen Weg dann eingeschlagen hast?
Das hat sich so entwickelt. Also ich bin bis 2000 im Management gewesen, eben im Konzertmanagement und im Eventmanagement. Und habe dann, als ich nach Österreich zurückgekommen bin, erst einmal im Gesundheitswesen ganz, ganz unten angefangen. Also erst mal als Rettungssanitäter, Notfallsanitäter, OP-Gehilfe, wo ich schnell gemerkt habe, das ist sehr technisch, ich möchte aber was mit Menschen machen, mit Kommunikation machen. Und da war dann die Gesundheits- und Krankenpflege.
Und wie ging es denn weiter?
Dann gab es einmal die Ausbildung in Wien, damals in der Rudolf-Stiftung. Und ich bin dann in ein geistliches Krankenhaus in Wien, im Franziskusspital, mal hingegangen, um dort auf einer Überwachung zu arbeiten. Bin dann irgendwann einmal, hat man entdeckt, dass ich auch Managementkompetenzen habe und ich bin dann Assistent zur Pflegedirektion geworden. Und das habe ich auch 2 Jahre gemacht und nebenbei studiert. Das war aber jetzt nicht so wirklich dann das, was ich machen wollte. Bin dann in die Notaufnahme zurückgegangen im SMZ Ost. Und nach einiger Zeit habe ich mich entschieden, na, ich mag mit jungen Menschen arbeiten und die bei denen das Feuer entfachen und bin dann eben Lehrer geworden.
Gab es in der ersten Zeit irgendwelche besonderen Erlebnisse, die dich geprägt haben für einen weiteren Werdegang?
In der Gesundheits- und Krankenpflege gibt es fast jede Woche irgendwo ein besonderes Erlebnis, eine besondere Person, ein Ereignis, das dich bewegt und mitreißt. Es sind oft sehr spannende Geschichten, sehr traurige Geschichten, aber natürlich auch sehr lustige Sachen. Und da kann man unzählige Sachen aufzählen, wenn man in der Gesundheits- und Krankenpflege ist, weil eben Menschen so etwas mit sich bringen.
Wie bist du dann schlussendlich an der FH Krems gelandet?
Es war so, dass ich bin ja sehr international und war mit dem Auflegen und mit den Konzerten in ganz Europa unterwegs. Und als ich in die Pflege gegangen bin, ist immer und immer wieder IMC Krems aufgetaucht mit dem Namen, weil diese Fachhochschule einfach für Internationalität und Innovationen steht. Und das war so ein bisschen auch der Wunschtraum, auch schon vor Jahren zu sagen, dort möchte ich arbeiten. Und letztendlich hat es dann letztes Jahr geklappt und ich bin hierher gekommen.
Was sind jetzt die Aufgaben und Herausforderungen für dich als Studiengangsleiter?
Aufgaben sind natürlich sehr viel Organisatorisches, das heißt zu schauen, dass das Studiengang läuft, eben Aktivitäten setzen, zu schauen, passt die Qualität vom Studiengang, was muss man im Studiengang verändern. Das ist aus dem organisatorischen Part. Für mich aber ganz, ganz wichtig ist der sehr, sehr enge Kontakt mit den Studierenden. Der beginnt schon bei den Bewerbungsgesprächen, wo man sich mal gegenseitig abschnuppert und feststellt, passt das zueinander, passt das zum Studium, verrennt sich die Person in einer Situation, weil sie ein anderes Bild von der Pflege hat, oder ist es genau das, was sie möchte. Und das begleitet man aber dann bis zum Schluss, bis man dann gemeinsam oben auf dem Podium steht und dann den Hut wirft und sagt, hurra, Studium abgeschlossen.
Wenn wir jetzt auf den Studiengang eingehen, was sind jetzt die Besonderheiten an dem Studiengang Gesundheits- und Krankenpflege an der FH Krems?
Wir haben jetzt ein ganz neues Curriculum auf die Beine gestellt. Mir war das sehr wichtig, dass wir da sehr international sind. Es gibt ja eben diese Generalistik Früher gab es das psychiatrische Diplom, das Kinder- und das Allgemeindiplom, das gibt es ja seit der neuen Gesetzgebung nicht. Und da war mir sehr wichtig, dass diese drei Teile gut abgebildet sind. Demenz war auch ein eigenes Fach, wo wir gesagt haben, es braucht dieses Fach, weil wir mit demenzerkrankten Personen immer und immer wieder zu tun haben, auch in allen Altersstufen. Der jüngste Demenzerkrankte ist derzeit 5 Jahre alt, also man kann nicht nur von einer Alterskrankheit sprechen, sondern es ist generell eine Krankheit. Und natürlich, was für mich ganz wichtig war, es sollte Wahlmöglichkeiten geben. Und da haben wir das so aufgebaut, dass wir im 5. Semester drei Möglichkeiten haben, wo die Studierenden selber frei wählen, in welche Richtung soll ihre Spezialisierung gehen, also Schwerpunkt. Und da haben wir ganz besonders eben die Kinder- und Jugendlichenpflege auf der einen Seite, natürlich auch die onkologische Pflege als zweiten Schwerpunkt, da Krebserkrankungen immer mehr werden und wir da ganz spezielle Fachpersonen brauchen. Und Unfall- und Neurorehabilitation, wenn die Leute sich eher im Sport- und Reha-Bereich sehen und sagen, ich möchte eher mit dieser Kategorie an Patienten, Klienten arbeiten. Und das ist frei wählbar.
Und was bieten jetzt so diese einzelnen Wahlmodule? Was ist da jetzt dann speziell, auf was da eingegangen wird bei den einzelnen?
Bei den Kindern und Jugendlichen ist es so, dass wir da sehr eng mit dem St. Anna Kinderspital arbeiten. Also da reicht es von den Kindererkrankheiten nochmal genau zu betrachten über die Familienpflege bis hin natürlich auch über die onkologische Pflege, was bei Kindern und bei Jugendlichen eine ganz eigene Herausforderung darstellt natürlich. In der onkologischen Pflege ist es so, da gibt es ganz, ganz viele neue Berufsfelder aus dem amerikanischen Raum, die kommen alle erst zu uns, da gibt es ganz, ganz viel, also da gibt es zum Beispiel die, so übersetzt würde es jetzt heißen, die Leberschwester zum Beispiel, wenn es wirklich um Fachpersonen geht, die sich um einzelne Organe, um spezifische Themen kümmern und dann wirklich nur auf diesen Fokus legen. Es gibt schon seit einigen Jahren in Österreich die Breast Care Nurse, das heißt, das ist die Pflegefachkraft, die sich für Brust- und Brustkrebs kümmert, also um die Beratung, um die Informationen, um die Vorsorge. Und das sind alles Berufsfelder, die neu sind. Und zu guter Letzt natürlich Unfall- und Neurobereich, weil es natürlich auch spannend ist bei Unfällen, gerade in der Auffahrt, wenn dann der Hubschrauber kommt und es gab Motorradunfälle. Wie bringt man diese Menschen wieder ins normale Leben zurück? Das ist so auch so ein Fokus. Und ich glaube, dass das diese drei Wahlmodule ein gutes Spektrum bieten.
Warum ist es so wichtig, schon so früh, also schon während der Ausbildung, auf ein bestimmtes Gebiet zu spezialisieren?
Das ist, macht auf der einen Seite sehr viel Spaß, sich selber spezialisieren zu können, das heißt eine freie Wahl zu haben. So viele Studiengänge gibt es nicht mit Wahlmodulen. Auf der anderen Seite natürlich nach dem Bachelor beginnt ja erst die Reise in diesem Studium, weil dann ist man wirklich tagtäglich mit Patienten unterwegs. Und umso eher man so seinen Weg findet und seine Spezialisierung, umso leichter wird der Weg. Beziehungsweise man hat ja in der Gesundheits- und Krankenpflege die Möglichkeit, bis in ein Doktorat drauf zu studieren. Und da wird man natürlich Experte für ein Thema. Und je früher man dieses Thema findet, umso besser sind dann aber auch die weiteren Chancen, um zu sagen, ich bin ein internationaler Experte und werde als Koryphäe zu irgendwelchen Symposien eingeladen.
Sind dann die anschließenden Praktika auf diese Wahlmodule abgestimmt? Also geht man dann in ein Praktika, wo man vorher das Wahlmodul gemacht hat?
Man hat die freie Wahl, also man muss nicht, aber natürlich ist es so, wenn die Leute sagen, sie wollen eher mit Kindern arbeiten, dass wir dann auch genau darauf achten, dass dann es mehr Kinderkrankenpflegepraktika sind oder im onkologischen Bereich oder im Unfallbereich. Es ist aber auch sehr wohl möglich zu sagen, ich mache meine Praktika trotzdem komplett woanders, um breiter aufgestellt zu sein. Freie Wahl für den Studierenden.
Und wo kann man so die Praktika machen?
Überall. Also in ganz Österreich, in ganz Europa, auf der ganzen Welt. Man hat wirklich die freie Wahl. Es sind natürlich so, dass die Leute, die eher um ihr Heimatfeld zu Hause bleiben wollen, das heißt, die eher sagen, na, ich möchte in meinem Bundesland bleiben oder ich möchte so nah wie möglich an zu Hause bleiben, die haben genauso die Möglichkeiten, ihre Praktika im Umfeld ihrer Familie oder ihrer Umgebung zu machen. Und dann haben wir natürlich auch Leute, die umso weiter weg, umso besser, und die fahren auf die verrücktesten Orte, um ein Praktikum abzuhalten. Da gibt es wirklich freie Wahl und 100.000 Möglichkeiten. Krankenhäuser, Pflegeheime, Beratungsstellen, Kinderwunschzentren, also die Liste ist endlos lang.
Wenn wir schon beim Thema internationale Praktika sind, es ist 2020 eine Praktikumsreise nach Afrika geplant. Wie ist es zu dieser Praktikumsreise gekommen? Was kommt da auf die Studierenden und auf dich zu?
Also als Hintergrundinformation ist, ich habe den Dr. Emeka, das ist ein Pfarrer aus dem St. Pöltener Raum, der aus Nigeria kommt und der hat vor vielen Jahren ein kleines Krankenhaus gebaut in Nigeria. Und das habe ich schon kennengelernt im Franziskusspital, weil wir dort Geräte gespendet haben und regelmäßig hinuntergefahren sind, um dort zu helfen. Und als ich hier Studiengangsleiter geworden bin, habe ich mir überlegt, warum denn nur fertig ausgebildet? Das ist sicher auch für Studierende interessant. Und es gibt ja auch viele junge Menschen, die so ein bisschen den Traum haben, in Afrika oder in Südamerika irgendwo mit einer NGO zu arbeiten. Und bei Ärzte ohne Grenzen ist es zum Beispiel so, man muss dann ein halbes Jahr gehen. Das ist für viele zu lang. Und darum kam so die Idee, fliegen wir doch einfach mit einem Kurzpraktikum hinunter und trainieren dort wirklich Pflege, Schrägstrich medizinische Unterstützung auf Basic-Niveau. Das heißt, man hat nicht 100.000 Geräte mit, es gibt keinen Computer, es gibt kein Hightech, es ist wirklich das, was du kannst, kannst du, und was in einem Rucksack reinpasst, das nimmst du mit. Und wir werden eine Woche in einem Krankenhaus arbeiten, gemeinsam, um dort die Ärzte zu unterstützen und auch die pflegerische Versorgung zu machen. Und dann heißt es eine Woche Quertour durch Nigeria, wo wir Dörfer besuchen werden, um sich um Kinder, Jugendlichen zu kümmern, wo wir über Gesundheitsförderung sprechen. Wir werden aber auch in der Hauptstadt zum Beispiel die Universität für Gesundheits- und Krankenpflege treffen, um einen internationalen Austausch zu machen.
Wann wird das losgehen?
Das ist in der letzten Juliwoche und dauert jetzt letzte Juliwoche und erste Augustwoche, also 2 Wochen sind wir unterwegs.
Wie viele Studierende kommen da mit?
25 durften mitfahren. Es ist schon so, dass die Liste der Studierenden, die gerne mitgefahren werden, wesentlich länger ist. Und wir nehmen auch Praxislehrer mit aus Österreich, um auch wirklich zu unterstützen, wenn es irgendwo Fragen gibt. Und wir schauen aber schon, dass wir 21 dasselbe wieder machen. Also wenn nicht ein Student sich mit einem Löwen anlegt, was ich natürlich nicht hoffe, dann gibt es 21 die nächste Runde.
Was ich bei meinen Recherchen auch entdeckt habe, ist, dass du 2020 mit deinen Studierenden aufs Frequency gehst.
Ja, erstens, ich komme aus dem Konzertmanagement und aus dem Auflegen her. Ich finde Musik noch immer ein Grundnahrungsmittel für meine Seele. Bin auch FM4-Hörer tagtäglich und meine Studierenden konnten natürlich auswählen, wohin wir gemeinsam fahren. Also ich wäre auch für Nova Rock gefahren, weil ich auch eher aus der Rockrichtung komme. Und die Studierenden haben sich fürs Frequency entschieden. Und es war so ein bisschen der Gedanke, gemeinsam studieren heißt ja nicht nur irgendwo auf eine Fachhochschule gehen, den Inhalt bekommen und wieder gehen. Studieren ist ein Gefühl. Und das muss es auch immer sein, dieses Gefühl, etwas an Gemeinschaft, etwas zu erreichen, etwas Sinnvolles zu tun. Und das muss man aber auch feiern können. Und deswegen ist das Frequency jetzt die Wahl der Studierenden und mit Sicherheit eine lustige Sache. Und da haben sich auch schon Pflegedirektorinnen angemeldet, die mitfahren wollen. Also wir werden ein richtiges großes Gesundheits- und Krankenpflegelager machen mit schon fertig Absolventen, mit Alumni, mit Studierenden, aber auch vielleicht mit Bewerbern. Schauen wir mal.
Das heißt, es wird da 3 Tage auch gemeinsam gezeltet und gecampt.
Das volle Programm. Das muss sein.
Klingt so, sehr spannend auf jeden Fall.
So müssen Konzerte sein.
Du fährst mit deiner Studierenden nicht nur nach Afrika und nicht nur auf Frequency, sondern es gibt ja auch regelmäßige Abende, wo du dich mit deinen Studierenden triffst und austauscht. Warum liegt dir dieser regelmäßige Austausch mit den Studierenden so am Herzen und wie wichtig ist dieser Austausch und diese enge Bindung zu den Studierenden für den Abschluss des Studiums?
Der Austausch ist natürlich freiwillig, also man muss nicht zu solchen Abenden gehen oder zu solchen Treffen gehen, weil es gibt ja auch Menschen, die wollen studieren und haben ihre Familie und ein soziales Umfeld zu Hause und wollen das auch nicht groß adaptieren. Es gibt aber auch Leute, die wirklich Gemeinschaft leben wollen. Das ist so ein wichtiger Faktor. Und wir haben gerade im Gesundheitswesen so viele Themen, eben Situationen aus der Praxis, die bewegen oder Anliegen oder Schlagzeilen aus der Zeitung. Dafür hat man oft nicht Zeit im Unterricht. Und die Leute wollen diesen Austausch, einfach zu sagen, ich mag über das Thema reden oder ich mag mir meine eigene Meinung bilden und brauche da mehr Informationen. Das ist so der informative Faktor. Das andere ist eben, wie gesagt, dieses Gemeinschaftsgefühl, diese Zugehörigkeit und das Zusammensein. Und für mich war es immer wichtig, dass, wie auch schon vorher gesagt, dass der Studierende oder der potenzielle Studierende wirklich vom Bewerbergespräch bis zum Hutwerfen das Gefühl hatte, wurde begleitet. Das ist ganz wichtig bei solchen Themen, wo es um Gesundheit und Krankheit geht, weil man sich oft in Situationen wiederfindet, die man nicht gewohnt ist. Gerade am Anfang.
Und bei diesen Abenden sind da Studierenden aus allen Studienjahrgängen?
Wir feiern auch meistens im Sommer, also wir haben es seitdem ich da bin, ein Sommerfest installiert, wo wir die Bewerber, als auch die Alumni, vom Bewerber bis zum Alumni alles dabei haben. Das letzte Mal waren es 100 Leute in der Filmbar. Ich finde das ganz wichtig, weil man braucht ein Netzwerk, um sich gut auszutauschen. Weil wenn man sich in eine Richtung spezialisiert und dann Fragen zu einer anderen Richtung hat, dann sucht man meistens dann den Kontakt zu Leuten, die man kennt. Und darum ist dieses Netzwerk auch sehr groß aufgebaut für den Studierenden, um das auch wirklich gut zu begleiten, aber auch um die Leute ins Berufswesen einzuführen.
Wichtig, wenn man sich für Gesundheits- und Krankenpflege entscheiden möchte, ist natürlich auch der Blick in die Zukunft von der Pflege. Mhm. Ein Thema, was immer wieder aufkommt, ist der Pflegemangel, der jetzt nicht nur in Österreich, sondern ein globales Problem eigentlich ist. Warum herrscht weltweit dieses Problem und was für Maßnahmen sollten gesetzt werden, um das Problem zu relativieren?
Derjenige, der den Pflegemangel löst, weil es ja ein globales Problem ist, ist mit Sicherheit derjenige, der auch den nächsten Nobelpreis bekommt. Ja. Warum das so ist, ist eine gute Frage, weil es in jedem Land unterschiedliche Arbeitsbedingungen gibt. Man kann also nicht auf ein Problem aufmerksam machen, wenn man sagen würde, es ist eine Geldfrage, wobei man als Pflegeperson gut verdient. Aber wenn man sagt, es ist eine Geldsache, dann stellt sich wiederum die Frage, wenn man in die Schweiz geht, wo man 5.000 bis 8.000 Euro verdient netto im Monat, dann kann es kein Geldproblem sein. Wertschätzung gibt es in skandinavischen Ländern ganz, ganz groß, wo wirklich Pflegeberufe eine sehr hohe Wertschätzung haben. Und auch die haben einen Pflegemangel. Also das ist... Ich denke mir mal, dass Menschen viel lieber oder dass viele Menschen lieber mit Digitalisierung arbeiten oder von zu Hause aus arbeiten oder sich in keine Institution setzen wollen und sagen, ich arbeite jetzt von 6 Uhr bis 18 Uhr. Und dass das auch oft ein Entscheidungsgrund ist, dann nicht in die Pflege zu gehen. Ja. Und natürlich, man hört immer den Spruch, das könnte ich nicht, wenn es um Pflege geht, weil sich Menschen das nicht zutrauen. Und das ist so unser Pflegemangel und der stellt uns natürlich vor Herausforderungen, weil es werden immer mehr Leute älter. Also wir haben in Österreich zum Beispiel alle 24 Stunden kommen 29 Pflegefälle dazu, also immer draufgepappt. Was wiederum heißt, dass wir eigentlich jeden Tag 3 Leute mehr ausbilden müssen als am Vortag. Und rein rechnerisch geht sich das einfach nicht aus und deswegen haben wir einen Pflegemangel.
Welche Bereiche in der Gesundheit betrifft das vor allem?
Alle ist das Problem an der Sache. Also es ist so, dass mittlerweile Kinderstationen teilweise sperren müssen in Österreich, weil sie keine Kinderkrankenpflegepersonen mehr haben, aber auch in normalen Krankenhäusern, in der Hauskrankenpflege. Ich meine, der Vorteil an diesem Job ist natürlich, und das ist ein wichtiger Faktor, es ist ein krisensicherer Job, und die Studierenden haben im fünften Semester schon so viele Jobzusagen, dass sie eher vor der Wahl stehen oder vor dem Problem stehen, sich entscheiden zu müssen oder zu wollen, was nehme ich jetzt von den vielen Zusagen. Das wird es auch weiterhin immer so sein.
So von deiner Erfahrung, in welche Bereiche zieht es die meisten Absolventen?
Das ist wirklich unterschiedlich. Also die meisten kommen mit einer gewissen Vorstellung. Oft ist es so, dass sie sagen, nein, mit alten Menschen möchte ich jetzt nicht so viel arbeiten, sondern ich möchte eher im Unfallbereich arbeiten oder eher woanders. Und im Laufe des Studiums kommen sie dann drauf, es ist doch cool. Ja? Oder auch gewisse Grenzthemen, wo man sich am Anfang nicht vorstellen kann, zu arbeiten, Kinderpalliativ zum Beispiel oder im Behindertenbereich oder in einem Hospiz oder wo auch immer, Und im Laufe dieser Entwicklungsphase, die man im Studium macht, merkt man dann, wo das Herz dann wirklich schlägt. Und das ist oft überraschend für die Studierenden, weil die mit einer gewissen Vorstellung zu uns kommen und dann so bei der Hälfte ungefähr draufkommen, ja, aber es gibt ja noch viel coolere Bereiche, die haben sie gar nicht im Fokus gehabt.
Anderes Zukunftsthema ist die Digitalisierung von Pflege. Wie ist hier der aktuelle Stand?
Also wir haben noch einen ganz weiten Weg in der Pflege mit Digitalisierung, weil wir sehr, sehr mechanisch sind, sehr, sehr kommunikativ sind und sich viele Pflegepersonen natürlich mit der Digitalisierung schwer tun, weil man automatisch immer sagt, puh, das ist jetzt hochtechnisch, weil viele Leute halt in den Pflegebereich auch gehen, weil sie mit technischen Geräten nichts anfangen können, also nicht sehr technikaffin sind. Das ändert sich jetzt aber immer mehr und ich sehe das aber auch dem Bedarf im Studium. Also wir haben es hier komplett umgestellt im Studium. Wir haben zum Beispiel bei Anatomie wird es nicht nur frontal unterrichtet und es wird nicht nur aus Büchern gelernt und es wird nicht nur Filme gezeigt. Wir haben zum Beispiel ein eigenes Everylab und ein VR-Lab, wo im virtuellen Raum man sich zum Beispiel in ein Herz stellen kann oder eine Lunge stellen kann, um Organe live von innen zu erleben. Was ein ganz anderes Lerngefühl ist, wenn ich mir auch die Krankheiten von innen anschauen kann, als wenn ich ein zweidimensionales Bild in einem Buch habe. Und wir haben unten das Health Lab und das Health Lab ist unser Übungsraum. Da stehen ganz, ganz alte Geräte, die schon seit 150 Jahren in Einsatz sind, also wirklich antike Sachen, aber wir haben auch High-Tech-Intensivstations-Feeling unten. Also wir haben eine komplette Intensivkoje gebaut, eine Kinderkoje und eine normale Koje und haben hier aus Amerika sogar Bett einfliegen lassen, ein wirklich digitales Bett, das selber wiegt, selber lagert und sich um alle Einzelheiten kümmert, damit die Studierenden auch wirklich von den ganz, ganz alten Geräten, die fast keiner mehr benutzt oder keiner mehr benutzt, bis hin zur Zukunftsvision alles im Studium drinnen haben.
Das heißt, Everylab und HealthLab wird quasi im Unterricht mit eingebunden und die verschiedensten Szenarien mit den Sachen durchgegangen?
Sogar ganz massiv. Es ist ja ein praktisches Studium. Das heißt, man hat ja nicht nur einen Frontalunterricht, sondern die Leute sollen ja auch nachher dann vieles können. Und das muss geübt werden. Und dafür sehen wir ganz, ganz viel in diesen beiden Einrichtungen.
Digitalisierung aus deiner Sicht gut oder schlecht für die Pflege?
Es hat alles seine Vor- und seine Nachteile. Also es gibt immer so, das ist wie das Auto. Ich kann das Auto benutzen, wenn ich irgendwo hinfahren muss, wo ich mit einem Zug nicht hinkomme. Ich kann aber auch mir meine Zigaretten holen, wenn ich rauchen würde, im Nachbarhaus, was völlig unsinnig ist, dann hinzufahren. Also es ist immer ein Maß der Dinge. Ich glaube, dass es sehr gut ist, wenn man es gut einsetzt. Eben wie zum Beispiel das Bett, das selber lagert. Wenn ich in der Nacht 12 Patienten alle 2 Stunden lagern soll, dann fange ich beim ersten Patienten wieder an, wenn ich mit dem letzten fertig bin. Und wenn das die Technik unterstützt, habe ich viel, viel mehr Zeit, mich auch mit dem Patienten zu beschäftigen. Also es gibt immer so für und wider.
Ein anderes aktuelles Thema, an dem man derzeit nicht vorbeikommt, ist das Coronavirus. Wie beeinflusst das Coronavirus jetzt die Pflege?
Also es ist natürlich wie bei jeder ansteckenden Erkrankung erst einmal die Panik da, überall, also auch bei den Fachkräften. Wie ansteckend ist es jetzt wirklich? Wie muss ich mich schützen? Wie muss ich die Patienten schützen, dass es sich nicht verbreitet? Also es ist natürlich ein großes Thema in der Pflege. Pflege und Medizin kann man in der Hinsicht gar nicht trennen. Es ist aber auch sehr wichtig, mit dem Gelernten die Bevölkerung auch klar aufmerksam zu machen, was es wirklich ist. Also man sieht ja gerade in den Medien, man kann jetzt keine Fernsehsendung, keinen Radio, keine Webseite mehr aufmachen, ohne dass nicht neue 100.000 Corona-Theorien drinnen sind. Und gerade da ist es wichtig, als Fachkraft Ruhe zu bewahren und die Leute aufzuklären, was es wirklich ist. De facto ist auch ein großes Thema für uns, um zu sagen, geht in die sozialen Medien, geht in euer Umfeld und erklärt den Leuten, wie sehr ansteckend ist die Krankheit, auf was muss ich achten, wie kann ich mich schützen.
Wie werden jetzt so aktuelle Themen wie das Coronavirus in den Studiengang
eingebaut?
Eingebaut, danke.
Immer. Natürlich, mit allen Erkrankungen, mit allen Begebenheiten, mit allen Geschichten, wo auch die Studierenden aus dem Praktikum mit ins Studium kommen, sind aktive Geschichten, wovon das Studium lebt. Also es ist kein konstantes Studium, das jedes Jahr gleich ausschaut, sondern gerade wenn so Sachen wie der Coronavirus passieren, sind das aktive Themen, die wir sehr, sehr groß behandeln und auch Vergleiche anbringen, damit sich Studierende was vorstellen können.
Du bist zusätzlich seit 2012 auch Gründer und Herausgeber des Magazins Pflegeprofessionell, wo du selber unter anderem Politiker über Gesundheits- und Krankenthema sprichst, wie zum Beispiel vor kurzem mit Bundesminister Anschober über die Zukunftsversionen im Gesundheitsbereich. Was konntest du aus diesem Interview mitnehmen und was ist dein Fazit daraus?
Also ich bin seit 5 Jahren regelmäßig bei den ganzen Politikern, um über Gesundheitsthemen mit ihnen zu sprechen. Und es war ein sehr, sehr interessantes Interview. Er hat einen sehr guten Zugang zu den Gesundheitsthemen, weil es vor allem ein Minister ist, der sich aus der Pflege und aus der Medizin die Fachkräfte holt, um mit ihnen gemeinsam über Zukunftsmöglichkeiten zu sprechen. Das machen nicht viele oder das haben bisher noch nicht viele gemacht. Das ist das, was ich mir mitgenommen habe, dass das eine Chance ist, dass wir aktiv in der Pflege oder in der Medizin am Gesundheitswesen endlich auch politisch teilnehmen können. Aber es setzt natürlich aber auch voraus, dass sich Leute dafür engagieren und politisch etwas bewegen wollen.
Du bist eben für das Magazin selber oft unterwegs und machst selber Interviews. Wie ist es für dich jetzt in einer anderen Rolle mal zu sein?
Es ist immer spannend. Es ist, wie im Leben hat man ja immer ganz viele Rollen. Ja? Die Schwester, der Bruder, der Vater, die Tochter, der Freund, der Beschützer, der Unterlegene, der Einkäufer, der Verkäufer. Also jeder Mensch von uns geht in so viele Rollen die ganze Zeit. Und es macht halt immer Spaß, wenn man es auch ein bisschen von außen und für sich selber beobachtet. Wie ist die Rolle, wie fühle ich mich, wie ist es mit den anderen, welche Expertise bringt sie mit, welche bringe ich mit. Also wie gesagt, das ist eine Vielfalt, die ich auch nicht missen möchte.
Durch deine Tätigkeit bist du mit einigen Politikern und etlichen Leuten aus verschiedensten Bereichen, aus dem Gesundheitsbereich in Kontakt und vernetzt. Wie schafft man es, sich so ein Netzwerk aufzubauen und warum ist so ein Netzwerk so wichtig für die Tätigkeit?
Netzwerke kann man aufbauen, wenn man bewusste Netzwerke aufbaut und Netzwerke entwickeln sich, wenn man für eine Sache brennt und man mit diesem Feuer andere begeistert. Das ist so, mein Netzwerk war so eine Mischung aus beidem. Ich wollte natürlich etwas bewegen, dazu also auch aktive Netzwerke aufbauen, was bei mir jetzt ungefähr 12 Jahre gedauert hat, um dieses Netzwerk aufzubauen. Und auf der anderen Seite eben, wenn man dafür brennt, kommen immer neue Leute dazu. Warum Netzwerken wichtig ist, ist relativ einfach. Es gibt so, so viele Themen im Gesundheitswesen, dass man als Einzelperson nicht die komplette Expertise haben kann. Das ist wichtig, viele Leute zu kennen und zu sagen, du pass auf, das ist jetzt nicht mein Thema, das ist dein Thema, was sagst du dazu? Und gerade im Gesundheitswesen, völlig wurscht, ob es Physiotherapeut, Hebamme, Pflege, Medizin, Versicherung, Politik, man braucht kompetente Leute, die einem Antworten geben, wenn man sie selber nicht hat.
Du bist nicht nur Herausgeber von Magazin Pflegeprofessionell und Studiensleiter, sondern du hast jetzt nebenbei auch noch dein Masterstudium abgeschlossen. Wie war es für dich selbst, wieder Student zu sein?
Total lustig. Also ich studiere gerne, ich studiere nicht, um etwas abzuschließen, sondern ich habe weiter studiert, weil mich die Themen interessiert haben. Da ging es mir also nicht um den Titel, sondern um die Inhalte. Und es ist natürlich total witzig, wenn man auch gerade auf dem Masterlevel, also bei mir sind viele Pflegedirektoren gesessen und Lehrer gesessen im Studium und man merkt, dass man spätestens nach dem dritten Tag wieder in diese Rolle verfällt, in diese Studentenrolle verfällt, wo man dann oder fast schon Schülerrolle verfällt von früher, wo man dann wirklich um Pausen diskutiert oder wann hören wir früher auf, fangen wir später an oder was auch immer. Und man findet sich dann wieder in dieser Schülerrolle wieder und ich mag das eigentlich nicht missen. Ich werde mit Sicherheit bis zur Pension immer irgendwas studieren.
Was war der Schwerpunkt von deiner Masterarbeit?
Mein Schwerpunkt von meiner Masterarbeit war Digitalisierung. Ich habe mit meinen Studenten gemeinsam für eine Prüfung trainiert und wir haben hier unterschiedliche digitale Medien benutzt, also eine VR-Brillen und eine Handy-App und ich wollte herausfinden, ob jetzt digitales Lernen die Note verbessert. Das war so meine Masterarbeit.
Und jetzt, wo der Master fertig ist, kommt auch noch der Doktor?
Mindestens ein Doktor. Ja, also nicht nochmal nicht wegen einem Titel, sondern einfach, weil man mit jedem Studium, das man draufpappt, eine andere Sichtweise bekommt. Und das ist lebenslanges Lernen, auch wenn man es nicht mehr hören kann, das Wort. Es ist wirklich schön, neue Inhalte zu bekommen oder sich einfach nur mit anderen Studierenden auszutauschen.
Wie wir jetzt im Laufe des Interviews gehört haben, bist du extrem vielfältig, eben als Studiensleiter, als Student, als Herausgeber vom Magazin Pflege professionell. Wie schaffst du das, das alles unter einen Hut zu bekommen?
Ist natürlich eine organisatorische Höchstleistung, was Outlook betrifft, wenn man natürlich 100.000 Termine koordinieren muss und verschieben muss und wieder umbauen muss. Das musste man lernen und das musste ich lernen, um das auch zu bewerkstelligen. Ich war aber früher eher so der chaotische Typ, der halt typisch Musik und DJ halt in den Tag hineinleben und Party machen und Musik hören. War recht große Umstellung. Die Motivation ist einfach, weil ich fürs Thema brenne. Ich liebe das Thema und ich liebe auch jede Minute mit den Studierenden und das bewegt aber genauso. Also oft, wenn es tagelang organisatorische Sachen gab, und dann freue ich mich immer ganz besonders, wenn ich in den Unterricht gehen kann, weil da ist Interaktion da und man sieht so, wie sich junge Menschen auch begeistern lassen und das treibt mich jeden Tag an.
Gibt es einen bestimmten Motivationssong, den du hörst, wenn du dich motivierst?
Oh, das ist täglich. Also ich habe in meinem Auto, einen 6 Terabyte Stick am Auto angehört, also auf dem Autoradio. Und das variiert komplett total. Also wenn ich grantig bin, dann wird es halt eher die Novarock-Ecke. Wenn ich theatralisch unterwegs bin, dann werden es meistens irgendwelche Film-Soundtracks oder so. Und wenn es lustige Momente gibt, dann wird es halt eher so Stimmungsmusik à la Seed oder Deichkind, was auch immer. Also das, Musik ist was Vielfältiges, das soll es auch bleiben.
Wir sind jetzt schon fast am Ende. Eine vorletzte Frage ist von mir noch. Was sind deine persönlichen Zukunftsvisionen noch? Was kommt noch alles? Was soll noch passieren?
Ach, das kann ich noch gar nicht sagen, weil sich ja mit jedem Studenten, mit jeder Begebenheit in der Politik, mit jeder Veränderung in der Pflege, verändern sich die Modalitäten. Und ich lasse mich da auch ein bisschen treiben, weil es bewegt sich immer etwas, es ist kein Stillstand da. Und es ist ab und zu das recht nett, nur zuzusehen, was sich verändert. Ab und zu macht es wirklich Spaß, Sachen zu verändern. Also ich glaube, Afrika und das Frequency waren ja nur so kleine Kurzideen. Da wird sich für mich immer was verändern und die Visionen ändern sich tagtäglich.
Meine allerletzte Frage ist jetzt, gibt es noch etwas, was du deinen Studierenden, zukünftigen Studierenden oder Absolventen noch oder interessierten Leuten noch mitgeben möchtest?
Also meinen Studierenden möchte ich einfach nur mitgeben, bleibt weiter so cool, wie ihr seid, weil die sind ein Hammer. Die sind wirklich, da macht jeder Tag Spaß, wenn ich bei ihnen bin. Den Bewerbern möchte ich einfach nur mitgeben, wählt ein Studium, das euch, wofür ihr brennt oder das euch wirklich interessiert. Es ist eure Lebenszeit und es ist ganz, ganz wichtig, ein Studium zu nehmen, wofür man wirklich dahinter steht. Und wenn es die Gesundheits- und Krankenpflege ist, ist es natürlich doppelt cool für mich, weil ich mir denke, ja, mit Leuten, die etwas bewegen wollen, die für eine Sache brennen, die sind herzlich eingeladen, bei uns zu studieren.
Vielen Dank für das spannende Interview.
Dankeschön.
IMC Science Dialog, der Podcast der IMC FH Krems.